Ich möchte heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Ein wichtiges Thema für uns als Gemeinde, für die EFG und ich glaube, ein wichtiges Thema für jede Gemeinde, für jede Gemeinschaft. Mein Thema heißt die Wichtigkeit der Einheit für diese Gemeinde. Ohne Einheit funktioniert nichts. Wenn man etwas im Gleichklang macht, dann heißt das Symphonie. Wenn man in einem Symphonieorchester spielt oder in einer Band, wenn man da nicht zusammen die Dinge macht, wenn der Bandleader zu schnell seine Gitarre spielt, dann ist keine Einheit da. Und dann sagt er, stopp, das ist gut. Er macht nicht weiter und sagt, stopp, wir müssen nochmal machen, weil da eine Einheit hinein muss. Am Wochenende hat eine Fußballmannschaft gespielt. Lassen wir Bayern München mal außen vor, die gewinnen sowieso immer. Aber da war eine Mannschaft, die hat gewonnen. Die ist in der Nähe, die ist in die größte Stadt von Hessen. Wie heißt die Mannschaft? Die heißt Zwietracht Frankfurt. Natürlich nicht, sondern Eintracht Frankfurt. Union Berlin. Unser Ken kommt aus den USA. Das ist der untere süddeutsche Abschnitt. Nein, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Vereinigt. Wenn man nicht vereinigt ist, dann ist das schwierig. In diesen ganzen Worten, in diesen ganzen Begriffen steckt der wichtige Punkt von Einheit. Paulus ermahnt die Gläubigen in Ephesus vom Gefängnis aus und diese Einheit des Geistes zu bewahren. Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die ersten Verse, für die, die gerne mitlesen möchten. Und er sagt, ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig, geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Sechs Verse, die es dermaßen in sich haben. Und ich versuche heute durch meine Predigt zu rasen, weil sie sonst zu lang wird. Wenn ihr was nicht versteht, kommt später auf mich zu. Diese Worte, die Paulus definiert mit dem Begriff, ich ermahne euch. Vorher hat er sich vorgenommen, drei ganz starke Kapitel zu sagen im Epheserbrief. Und in diesen Kapiteln, diese großartigen Kapiteln, erklärt er diesen großartigen Plan Gottes, den er hat, wo es um Errettung der Gläubigen geht und vor allen Dingen, welche Stellung wir haben, wie wir stehen als Christen in Christus. Das macht uns aus und das ist ihm total wichtig. Und jetzt geht es vor allen Dingen ab Vers 4 in den nächsten Kapiteln, geht es darum, was resultiert eigentlich daraus, wenn wir in Christus sind? Diese Einheit mit Christus und untereinander ist ein Wandel, der unserer Berufung würdig ist. Das heißt, Leute, das, wie ihr euch jetzt verhaltet, wie Gemeinde jetzt aussieht, das setze ich voraus. Das ist das, ja, das ist würdig. Dazu sind wir bestimmt. Diese Wahrheit, die sollte uns ganz tief durchdringen. Dieser geistige Umgang miteinander soll sich mehr und mehr in der Gemeinde auswirken. Und ich sage euch, wenn Eintracht Frankfurt gewinnt, wenn das große Symphonieorchester spielt und was weiß ich, wenn die schon eine Einheit haben, wie viel mehr wir, die wir den Heiligen Geist haben. Wir haben Einheit erfunden, beziehungsweise der Herr Jesus. Dieser geistige Umgang untereinander, der wirkt sich aus. Wie können wir dieser Ermahnung von Paulus, oder es ist auch eine Ermutigung, nachkommen, indem wir die geistlichen Wahrheiten und Verhaltensweisen in unserem Leben, ganz persönlich in unserem Leben und in unserer Gemeinde kultivieren, ihnen eine Stellung geben und durch den Heiligen Geist so leben. Du tust das nicht aus dir heraus, du tust das in der Kraft des Heiligen Geistes. So heißt es hier, wenn ihr mitlesen wollt, gleich am Anfang sagt Paulus, seid demütig. Seid demütig. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, die mir noch besser gefallen, mit aller Demut. Mit aller Demut. Das Gegenteil von Demut ist Stolz, Wichtigtuerei, Arroganz, sich für überaus bedeutend haltend. Das alles sind Kennzeichen eigentlich unserer sündigen Natur. Er hat gesagt, so habt ihr vorher gelebt. Das war vorher bei euch. Jetzt ist Christus in euch hineingekommen. Jetzt lebt ihr anders, würdig des Rufes des Evangeliums, der an euch geschehen ist. Wir sollen, was an uns liegt, aktiv einen geringen Platz unter den Gläubigen suchen. Das bedeutet nicht, dass wir uns verkriechen, dass in uns eine Bereitschaft da ist, demütig zu sein, den Menschen zu dienen, für sie da zu sein. Und noch was, wenn ich das nicht tue, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann will ich das irgendwann nicht mehr. Dann habe ich genug. Aber wenn wir das gemeinsam tun, in dieser Kraft, wird sich etwas verändern. Echte Demut entspringt der Liebe. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre. 1. Korinther 13 kennt ihr alle. Diese Verse machen deutlich, wie eng Demut, echte Demut und Liebe miteinander verbunden sind. Und dann sollen wir das tun mit Sanftmut. Wer ist gut in Sanftmut? Ich weiß, in Demut macht uns keiner was vor, aber Sanftmut. Hier steht, oder Friedfertigkeit. Wenn Demut das aktive Suchen eines geringen Platzes ist, so ist die Sanftmut die Antwort der Liebe auf die Zurücksetzung durch andere. Wie reagiere ich auf, in meinem Leben, auf erlebtes Unrecht, auf Ablehnung oder darauf, dass ich übersehen werde? Ganz ehrlich, kann das in unseren Gemeinschaften passieren? Kann das da passieren, wo wir zusammenkommen? Nee. Natürlich passiert das. Das passiert manchmal täglich. Es kann sein, dass ich übersehen werde. Es gibt viele Formen von Zurücksetzung und Nichtbeachtung bis hin zur Verleumdung. Gibt es nicht sogar Anschuldigung und Feindschaft unter Gläubigen? Sind wir bereit, erst einmal einzustecken, die Sache des Herrn zu übergehen, des Herrn zu übergeben und für die Person zu beten? Sanftmut ist eine hervorragende Tugend. Demut und Sanftmut bringt eine Gemeinde viel stärker voran als die Dinge, die wir immer denken, als dieses Powerful, dieses voll Kraftvolle. Hat manchmal nicht die Kraft wie diese geistlichen Tugenden. Wenn man über Demut und Sanftmut, wenn man darüber nachdenkt, kommt einem bald das Wort Jesu im Sinn. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und wenn Jesus sagt, ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig, ist das dann nicht auch ein Ding, was für uns wichtig ist? Und dann heißt es mit Geduld, mit Langmut. Wie lange sollen wir langmütig sein? Ist es nicht häufig so, dass es uns irgendwann reicht und dass uns die Hutschnur platzt. Wem ist schon mal die Hutschnur? Ich weiß gar nicht, was eine Hutschnur ist. Keine Ahnung. Aber man sagt das so, gell? Ach so, das ist die Hutschnur. Das, nicht das da oben, okay. Ja, dass die platzt. Das heißt, dann hat man so einen Hals. Oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wem ist das schon mal passiert? Also der Susanne ist das auch schon mal passiert. Und auch mir, glaube ich, ne? Weil mir das nicht mehr gesagt. So, wir lachen darüber. Wir sagen, ja, ist so wie so ein Kavaliersdelikt. Aber Jesus will das nicht. Jesus will das nicht. Er will das nicht in unserer Familie. Er will das nicht in der Ehe. Und er will das schon gar nicht in unserer Gemeinde. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und der will das auch nicht, weil was der will, ist das, was Christus will. Denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Der Langmütige gibt den anderen nicht auf. Lerne ich nicht manchmal aus den Fehlern der Geschwister? Gott ist sehr langmütig. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er will das nicht. 2. Petrus 3, Vers 9. Und auch Langmut kommt aus der Liebe und dem Geist hervor. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. 1. Korinther 13, Vers 4. Das kommt hier alles wieder rein. Damit beginnt übrigens die Aufzählung der Eigenschaften von 1. Korinther 13. Und man könnte sagen, oh, wie ist denn das da reingekommen? Das ist wohl irgendwie zufällig, Paulus. Oder was hast du dir dabei gedacht? Er hat sich sehr viel dabei gedacht für uns. Und jetzt kommt was, jetzt kommt der Super-GAU. Wir sollen uns in der Liebe tragen. Ist das richtig? Ja. Aber hier steht nicht in der Liebe tragen. Hier steht in der Liebe ertragen. Was ist das? Das ist mehr wie tragen. Das ist, ich kann nur ertragen. Und ich kann wirklich nur ertragen. In einer geistlichen Gemeinschaft. Ich kann nur ertragen in einer geistlichen Gemeinschaft. Sonst kann ich das nicht mehr tragen. Und auch nicht mehr ertragen. Ertragen heißt für mich, das Maß ist eigentlich nicht mehr da. Es ist voll. Es ist über. Und wenn ich dann über dieses Über noch mehr kann, dann kann ich das nur aus der Kraft der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich möchte euch was sagen. Das gehört in unsere Herzen hinein, diese Botschaft. Weil das ist göttliche Wahrheit. Und göttliche Wahrheit kann uns verändern. Und übrigens jetzt erst ertragend einander in Liebe. Jetzt erst kommt der Paulus auf die Liebe zu sprechen. Was kann eine Gemeinde als göttliches Gebilde, wie kann sie bestehen und erbaut werden? Und wie kann sie als göttlicher Bau bestehen, wenn nicht Demut, wenn nicht Sanftmut und Langmut ihr geistliches Fundament sind? Man fragt oft in der Gemeinde, was ist dein Vision Statement? Was ist eure Vision? Was sind eure Ziele? Wo wollt ihr hin? Ja, alles nicht falsch. Aber ob eine Gemeinde stark ist, ob sie solche Ziele überhaupt erreicht, ist eine ganz andere Frage. Und da sind diese Dinge, mit der Paulus hier anfängt, wo er sagt, das ist das, was Gott möchte. Einander ertragend, in Demut, in Sanftmut, in Friedfertigkeit, durch das Band der Liebe. Das macht eine Gemeinde stark. Das sind Dinge, die eine Gemeinde viel mehr vereint, als wenn man sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir haben eine gemeinsame Vision. Das wird alles nicht funktionieren. Nichts von dem wird funktionieren, wenn man nicht eine geistliche Einheit ist. Worin sollte sich die Gemeinde sonst von der Welt unterscheiden? Weil die ganzen Dinge, Visionsfindung, Ziele, pipapo, ja, das hat die Welt auch, das haben wir von der Welt abgeguckt. Aber das macht uns nicht aus. In diesen Dingen, die ich jetzt beschrieben habe von Paulus, darin ist eine Gemeinde viel stärker, viel kraftvoller als in allem anderen. Das andere kommt noch dazu und dann findet das einen guten Weg. Diese drei Tugenden bilden in der Tat die Einheit des Geistes. Und nein, ich bin froh, dass der Günther das alles gesagt hat, was die Corona-Regeln betreffen. Aber wenn wir mal weggehen von der Corona-Regel, dann sage ich, nein, wir sollen nicht auf Abstand gehen, was die geistlichen Dinge betrifft. Es geschieht so leicht, dass man auch in der Gemeinde im Nebeneinander lebt und sich aus dem Weg geht. Das gibt es. Es entspricht aber nicht dieser Agape-Liebe, die Gott in unsere Herzen hineingegossen hat. Und ich frage, warum das alles? Dieses warum das alles? Warum dieses dennoch einander ertragen? Warum? Fragt man sich auch manchmal in seiner eigenen Ehe, in den Beziehungen, in denen man lebt, mit Eltern und Kind. Und ich sage doch, dennoch ertragen. Es gibt einen Grund dafür. Ja, denn wir gehören zusammen. Wir sind in Christus fest miteinander verbunden und bilden zusammen eine Einheit. Könnt ihr was dazu sagen? Zum Beispiel Ja, Mann oder Amen oder so. Ja, besser Amen als Ja, Mann. Ja? Und jetzt sagt Paulus, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren. Alte Übersetzungen sagen, befleißigt euch. Ja, das ist ein schönes Wort. Befleißigt euch. Das verstärkt das nochmal. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren. Das heißt, die Einheit ist eigentlich schon gegeben. Du musst die Einheit nicht herstellen. Die Einheit ist nicht in dir. Die Einheit ist in Christus. Die Einheit ist im Geist. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren, zu bewahren. Das ist unsere Aufgabe, dass die nicht flöten geht, dass die nicht zerbrochen wird. Aber sie ist schon da. Wie immer wir uns zueinander verhalten, ob wir Konflikte austragen oder einander aus dem Weg gehen, wir kommen nicht voneinander los. Wir bilden eine unzerstörbare Einheit, weil wir Christus angehören und jeder von uns mit ihm eins gemacht worden ist. Dadurch sind wir untrennbar mit allen Gläubigen verbunden. Für diese großartige Einheit verwendet die Bibel das Bild des Leibes. Geht schon los am Anfang, 1. Korinther 1, 22, 23 und das Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. Wer Christus angehört, wird nie mehr von ihm getrennt werden und daher auch nicht von seinem Mitgläubigen. Und wenn ich sage, wenn man von Christus nicht getrennt wird, dann ist das immer von seiner Seite. Er trennt dich niemals ab von dem Leib. Er trennt dich nicht ab, wenn du an ihm bleibst. Und wenn er dich nicht abtrennt an dem Leib, dann trennt er dich auch nicht ab von den Mitgläubigen. Wir mögen hier auf der Erde für eine Zeit lang einander aus dem Weg gehen. Aber glaubt ihr, dass das im Himmel funktionieren wird? Dass wir uns aus dem Weg gehen? Ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Ja, er will das nicht. So bedeutsam ist eine geistliche Einheit für die Gemeinde. Und ich komme noch auf andere Dinge zu sprechen, die uns klar werden, wie bedeutsam die Gemeinde ist. Ich weiß, Einheit auszuleben fällt uns nicht immer leicht. Darum sind ja auch diese Ermutigungen und diese Ermahnungen da. Und das lernen wir aus 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das Bewahren der Einheit des Geistes fällt uns nicht in den Schoß. Wir werden aufgefordert, uns zu befleißigen, sie festzuhalten, sie zu suchen. Und dazu müssen wir uns durchaus auch einsetzen. Und das erinnert mich an die Aufforderung in Hebräer 12, Vers 14, da heißt es, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemanden den Herrn schauen wird. Jagt dem nach. So wie wir dem Frieden und der Heiligkeit nachjagen sollen, sollen wir uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren Und wenn das der Fall ist, dann muss sich jeder fragen, was ist in meinem Leben mit Demut? Was ist in meinem Leben mit Sanftmut? Was ist in meinem Leben mit Geduld, mit Friedfertigkeit? Was ist das? Auch wenn mir die Hutschnur platzt, bin ich derjenige, der diese Einheit wieder wahrt und sie bewahrt? Auch wenn ich verletzt werde, auch wenn ich merke, das hat mir richtig wehgetan, das war nicht schön. Was heißt das konkret? Die Einheit des Geistes setzt voraus, dass die Gläubigen zu dem einen Leib gehören und dadurch bereits eine Einheit bilden. Doch um diese Einheit, dieses Einssein in der Praxis, um das umzusetzen, brauchen wir, ja, ich habe mich schon ein paar Mal wiederholt heute, wir brauchen den Heiligen Geist und seine Kraft. Eins der großen Ziele des Heiligen Geistes ist es, Christus und immer wieder Christus in uns groß zu machen, uns die ganze Wahrheit des Wortes Gottes vor Augen zu führen und sich dafür einzusetzen und uns das Kommende, die Zukunft zu verkündigen und uns Hoffnung zu geben. Er bewahrt in uns das Wachstum und führt uns in eine zunehmend engere Beziehung zu Jesus. Er will uns bewahren und will in uns bewirken, dass Christus durch uns verherrlicht wird. Er lehrt uns das, was unser Einssein mit Christus bedeutet. Er will unser Gewissen schärfen und mahnt uns, dass wir uns richtig verhalten. Wenn du diese ganzen Dinge spürst in dir, dann sage ich, der Heilige Geist ist lebendig in dir. Er wirkt stark in dir. Der Geist Gottes will uns zur Einheit untereinander führen. Wir brauchen die Einheit nicht herzustellen. Sie ist vorhanden und sie wird bewahrt von uns. Und damit ist immer in jeder Gemeinschaft, in jeder Gemeinde, da wo Christen zusammen werden und eins werden, ist damit immer ein großartiger Segen verbunden. Und nur so können wir ein wirkungsvolles Zeugnis sein für diese Welt in Einheit. Wenn Christen in der Gemeinde nicht eins sind, wird der Segen Gottes behindert. Und dann heißt es, in dem Band des Friedens. Friede. Friede ist ein hohes Gut. Heute ist niemand da, der den Zweiten Weltkrieg noch erlebt hat. Da meine Mutter. Doch. Ja, und unsere älteren Geschwister sind da. 3 Stück sehe ich. Ihr habt diesen Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Ihr habt die Auswirkung erlebt, was es bedeutet, wenn kein Frieden ist. Und das ist mehr wie Eintracht Frankfurt, was damals gelaufen ist bis 45. Das ist schlimm. Da war kein Frieden da. Und danach waren, viele sagen, die Zeiten danach waren ebenfalls schlimm. Man hatte nichts zu essen. Man war immer noch unsicher. Alles war zerbombt. Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, was es heißt, einen Frieden, so einen Frieden nicht zu haben. Und dann jetzt sagt Paulus, dass wir im Band des Friedens diese Einheit bewahren sollen. Von Natur aus waren wir alle, das sagt die Bibel, Römer 5, Vers 10, von unserer Natur aus waren wir Feinde. Wir waren Feinde Gottes und verhasst und untereinander hassend, Titus 3, Vers 3. Bei der Bekehrung hat Gott seine Liebe in unsere Herzen gesandt und uns seinen Frieden geschenkt. Wir haben Frieden mit Gott. Nach diesem Frieden müssen wir jagen, denn er verbindet uns und er schafft dieses enge Band unter uns. Und wenn Frieden und Liebe so zusammenkommen, ist das die beste Voraussetzung dafür, dass die Einheit unter den Gläubigen bewahrt wird. Liebe und Frieden sind die tragenden Säulen dieser Einheit. Und dann sagt Paulus, da ist ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und jetzt führt der Geist Gottes den Apostel darauf, auf 7 Dinge hinzuweisen, besser auf 3 göttliche Personen, nämlich Geist, Herr und Vater, die doch eins sind, und 4 wichtige Heilstatsachen, nämlich Leib, Hoffnung, Glaube, Taufe. die alle Christen gemeinsam haben und die sie miteinander teilen und die sie wie ein siebenfaches Band umschließt. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Wir wollen im Raseschritt schnell diese Dinge durchgehen. Da ist ein Leib. Was für ein Leib ist das? Man könnte sagen, das ist Zentrum Mensch. Ja. Aber es ist nicht Zentrum Mensch. Es ist Zentrum Gemeinde. Menschen, die sich Christus verschrieben haben. Und er sagt, es gibt nur einen Leib. Und zu ihm gehören alle, die Jesus angenommen haben und eine geistliche Neugeburt erlebt haben. Das macht diesen Leib aus. Das Besondere ist, dass dieser Leib ein herrliches Haupt hat. Dieser Leib hat ein herrliches Haupt. Und das ist Christus, Jesus. So, gehört er auch zu diesem Leib? Er gehört zu diesem Leib. Nicht nur wir gehören zu diesem Leib. Er gehört zu diesem Leib. Er ist ein Teil von diesem Leib. Und was für ein Teil? Habt ihr schon mal diesen Gedanken gehabt, ihr mögt die Gemeinde nicht mehr? Seht ihr? Ich habe diese Gedanken schon sehr oft gehabt. Schon sehr oft. Ob ich diese Gemeinde oder die Gemeinde oder was weiß ich. Aber wenn ich diese Gemeinde nicht mehr mag, wenn ich die Gemeinde nicht mehr mag, dann mag ich auch den, der das Haupt ist, nicht mehr. Weil er lässt sich nicht trennen von dieser Gemeinde. Wir kennen diese ganze Geschichte von diesem Apostel, wie er seinen Anfang genommen hat, die Gemeinde zerstören wollte und wie er eine Christusbegegnung hat, von seinem Reittier fällt und die Stimme hört, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Er hat den Christus gar nicht verfolgt. Er hat die Gemeindemitglieder verfolgt, die, die an ihn glauben. Seht ihr die starke Identität? Wir sind wieder bei dem Thema Identität bei Paulus. Des Christus mit seinem Leib. Und dass ich das nicht trennen kann. Puh. In diesem Namen des Hauptes, Jesus Christus, muss sich jedes Knie beugen und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Christus hat den höchsten Platz, den Gott einem Menschen überhaupt geben kann. Er hat ihm die großartigste Herrlichkeit gegeben. Jesus ist über alles Erschaffene ist er hoch erhoben. Über alle Machtstrukturen, sowohl in der unsichtbaren als auch in der sichtbaren Welt. Er ist weit erhoben über jeden Namen und das ist sein Ehrentitel, Christus. Ob in der gegenwärtigen oder in der zukünftigen Welt. Gott hat restlos alles seinen Füßen unterworfen. Davon ist nichts ausgenommen. Und als solcher ist er auch gerade der Herr des Leibes Jesu. Merken wir, dass das eine Dimension ist, die nicht nur irdisch ist, die nicht nur unserer Situation entsprechend ist, dass hier so viel mehr ist, wenn wir von Gemeinde und Einheit sprechen? Die Gemeinde ist mit ihm als Haupt über alles erhöht und herrscht mit ihm über alles. Die Gemeinde ist also die Ausnahme. Sie ist das, was ihm nicht unterworfen ist, da sie sich mit ihm eins gemacht hat. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Die Gemeinde ist diesem ganzen Kosmos nicht unterworfen, sondern sie ist mit dem Christus eins gemacht. Sind wir uns dieser Berufung, dieser hohen Stellung bewusst? Das ist die Segnung, die wir miteinander teilen. Und je enger unsere persönliche Beziehung zu Christus ist, umso näher kommen wir aneinander. Wie bei einem Dreieck. Ich möchte euch was zeigen. Das ist eine uralte Geschichte, das Beziehungsdreieck. Jeder, der irgendwie mal ein Seminar besucht hat mit Persönlichkeit, Pipapo, kennt dieses Dreieck. Oh, nehme ich mal das Feuerzeug, zünde das an. Nein, keine Angst. Woraus besteht dieses Dreieck? Es besteht aus dem Ich, Teil des Leibes, aus dem Du, Teil des Leibes. Und wenn wir uns gemeinsam zu Christus hin bewegen, zu Gott bewegen, kommen wir Gott näher und wir kommen uns aneinander näher. Ist das nicht genial? Darum sollen wir dieses Band der Einheit bewahren. Darum sollen wir in dem Ganzen drinbleiben, was Paulus uns sagt. Es lohnt sich, als Gemeinde zusammenzubleiben und diese Einheit zu suchen. Diese Einheit ist so stark, dass sie so viele Dinge überwindet. Im Galaterbrief sagt Paulus, da ist weder Mann noch Frau. Haben wir gestern Abend intensiv gehabt, gell? Da ist weder Mann noch Frau. Okay. Sagen wir ja dazu, oder? Beide gleichberechtigt, oder? Ist da jemand, das? Da, gleichberechtigt. Ist mir vielleicht durcheinander gekommen. Da ist weder Mann noch Frau. Da ist weder Sklave noch Freier. Die Großheide ist ein Nichtjude, ja? Und die wollten nichts miteinander zu tun. Und die wussten das. Der Hauptmann sagt zu Jesus, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen als jüdischer Rabbi. Weiß ich schon, ihr wollt mit uns nichts zu tun haben. Aber wenn du nur ein Wort sprichst, so wird mein Knecht gesund. Das reicht mir schon. So alles, was zu überwinden gibt, wo die Hürden noch so groß sind, werden überwunden in Christus. In seiner Gemeinde, da gibt es diese Unterschiede nicht mehr. Da gibt es keinen Juden und keinen Barbar. Ja, also ein Nichtgrieche war ein Barbaros. Ja, also nicht Barbarossa, vielleicht kommt es auch davon, keine Ahnung. Das war ein ungehobelter Typ. Ja, der hatte keine Ahnung von Kultur. Die finden sich alle zusammen in der Gemeinde unter den Christus. Größer können die Hürden nicht sein. Da können... Ich habe diese Geschichte mal erzählt von Corrie ten Boom, diese holländische Frau, die Christin war, die im KZ Ravensbrück war, ein Frauen-KZ, wo sie später in München eine Evangelisation hält und ein Mann zu ihr kommt in Aussprache, dass er sich bekehren will. Und dieser Mann war einer der Hauptleute in dem KZ, der sie misshandelt hat. Und dann kommt er und will sich bekehren. Und sie sagt, alles sträubt sich in ihr, alles sträubt sich in ihr. Und sie fragt ihn, wissen Sie, wer ich bin? Dann sagt sie, ich war damals im KZ Ravensbrück und das habe ich erlebt. Und wenn Gott das schafft, wenn Gott das schafft, bei so einer Frau diese Hürden zu überwinden, warum schaffen wir das nicht in der Gemeinde? Wir haben den Heiligen Geist. Und ich sage, warum schaffen wir das nicht? Wir schaffen das. Christus schafft das. Christus hat diese Einheit schon gebracht. Und das in seinem Leib. Lasst uns aufhören, schlecht von diesem Leib zu reden. Er ist das Haupt. Lasst uns das nicht erleben, dass er sagt, warum redest du so mit mir, wenn wir über die Gemeinde reden? Boah, ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, gibt er uns die Marschrichtung vor. Wir wollen näher rankommen. Wir wollen gemeinsam näher zu Gott kommen. Und dann werden wir auch enger. Auch enger als Christen, als Geschwister miteinander. Da haben wir dann das Bild von der Familie. Und dann heißt es hier, ein Leib und ein Geist. Und ich sage bei euch was zu diesem einen Geist. Dieser eine Geist wird sich immer an das Wort Gottes halten. Und wenn du sagst, der Heilige Geist hat mir irgendwas gesagt und es kann sich nicht mit dem Wort Gottes belegen, ist das nicht der Geist, der von dem hier gesprochen wird. Und es ist dieser Geist will immer den Christus in dir verherrlichen, will immer, dass Christus stärker wird. Das ist der Geist, von dem Paulus hier spricht. Und er sagt, es gibt nur diesen einen. Durch den Geist ist der Gläubige von Neuem geboren worden. Der Geist lebt in uns. Christus ist hochgegangen, wenn wir sagen, Jesus lebt in uns. Jesus ist hochgegangen zum Vater. Und er hat gesagt, ich lasse euch aber den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde. Christus ist schon lange beim Vater. Und wir warten dann, wenn die Verherrlichung kommt. Dieser Geist lebt in uns. Jeder Gläubige ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Gott hat seinen Eigentumsstempel auf uns gesetzt durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 3, Vers 16. Der Geist wirkt immer in Richtung Einheit. Wenn wir ihn wirken lassen, treibt er uns näher zu Christus und gestattet uns ja seine Charaktereigenschaften. Er verwandelt uns in sein Bild. Der Geist wirkt in den Gläubigen eine neunfache Frucht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes, die in uns sind, die er in uns verankert hat. Und sag nicht, du hättest sie nicht. Sag nicht, ja, ihr wisst, ich kann das alles nur, ihr wisst ja, mit der Enthaltsamkeit. Selbstbeherrschung. Versteht ihr, was ich meine? Die Liebe Gottes, der Heilige Geist, das sind seine Dinge in uns. Und diese Dinge bringen die konfuseste Gemeinde zusammen in eine Einheit. Lassen wir den Geist in uns doch jedoch nicht wirken, wirkt umso kräftiger die sündige Natur, die immer auf der Matte bei uns steht und wartet. Und die ist genau das Gegenteil von dieser neunfachen Frucht. Und das ist das Fleisch. Das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott und gegeneinander. Und was bringt sie hervor? Paulus sagt offenbar. Es ist sichtbar. Sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen und noch mehr. Galater 5, 19 bis 21. Der Lasterkatalog und der Tugendkatalog heißt das. Ist das bei uns vorhanden? Es ist vorhanden, wenn der Geist nicht regiert. Es ist vorhanden, wenn der Geist nicht regiert. Aber wir sollen uns befleißigen. Darum hat das in unseren Gemeinden, in unserem Leben, nicht in den Gemeinden, in unserem Leben hat das nichts zu suchen. Und wir haben das zu bekämpfen mit den Waffen, die wir haben von Gott. Das sind hässliche Dinge. Sie treiben die Gläubigen auseinander und sie entzweien sie. Eine Hoffnung, dann spricht der Paulus von Hoffnung. Eine Hoffnung unserer Berufung. Das heißt, darauf kannst du dich verlassen. Gott hat einen erhabenen Plan und hat uns zu großen Segnungen berufen. Unsere Hoffnung beinhaltet nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass wir von Jesus, wenn er kommt, in das Haus des Vaters aufgenommen werden. Johannes 14, 1 bis 3. Der Herr hat dafür gebetet, dass die Seinen einmal bei ihm wären, damit sie seine Herrlichkeit schauen können. Und wenn du so ein bisschen von dieser Herrlichkeit Gottes schon hier und da geschmeckt hast, da wird sie offenbar. Du kriegst nicht genug davon. Das ist wie, was weiß ich, was mögt ihr am liebsten? Zuckerwatte oder keine Ahnung, kann ja auch in die deftige Art gehen. Alles, was für euch total schön ist, alles, was ihr fast nicht erklären könnt von Herrlichkeit, das ist alles das, was wir sehen werden. Das ist unsere Hoffnung. Sorry, ich bin begeistert davon, dieser Hoffnung. Ja. Als solche werden wir auch das neue Jerusalem bilden, das vom Himmel her herabkommt. Und wenn es heißt, da sind ja goldene Straßenpflaster. Hey Leute, wer kann mit goldenen Straßenpflaster was mit anfangen? Habe ich immer schon gesagt. Ich warte auf die Autos, die man da fahren kann. Aber das ist das alles nicht. Das sind Gebilde, die uns zeigen, was da für eine Herrlichkeit ist. Und wir werden das bewohnen. Ja? Ich wohne da in der Christi-Straße oder keine Ahnung, wie die heißt. Ja? Die Fifth Avenue. Das Thema der einen Hoffnung, das Paulus hier kurz anschneidet, ist sehr umfangreich. Hier geht es darum, dass alle, die zu ihm gehören, diese Hoffnung gemeinsam haben. Daran dürfen sie sich gemeinsam erfreuen und sich damit ermutigen, wie es heißt in 1. Thessalonicher 4, 18. Das ist unser herrliches Ziel, das ist unsere Zukunft, auf das wir zugehen. Und das soll uns helfen. Da gehen wir nicht als Gemeinde, sozusagen die Gemeinde geht dahin, sondern weil wir Gemeinde Jesu sind, ist das der Grund, dass wir dahin gehen. Könnt ihr noch mehr sagen? Und dann heißt es, ein Herr. Die ersten Christen, sind in den Circus Maximus, nicht Roncalli, sondern Maximus und nicht Krone, Circus Maximus in Rom. Jeder hat mal so einen Römerfilm gesehen, ja, Gladiator und was weiß ich. In diesem Circus Maximus kamen die Christen, weil sie eine Parole hatten. Und die hieß Kyrios, das heißt Herr. Kyries, Jesus. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und die haben gesagt, wenn du sagst, Jesus ist Herr, dann war das dein Urteil. Damit hast du unterschrieben, dass du in den Circus Maximus kommst. Weil im Römischen Reich gab es nur ein Kyrios. Und das war Kyrios Cäsar. Oder wie sie alle hießen. Der Cäsar war gottgleich und Kyrios. Und wenn die Christen gesagt haben, Kyrios Jesus, dann war das ihr Urteil. Und sie haben das mit Kraft gesagt. Sie haben das mit Inbrunst gesagt. Sie haben sich nicht davon abbringen lassen, zu sagen, Jesus ist der Kyrios. Und es gibt nur einen Kyrios. Und das, versteht ihr die Brisanz, wenn Paulus diesen Brief schreibt, im Gefängnis, wo er sitzt, höchstwahrscheinlich in Rom, als er den Epheserbrief schreibt, und dann sagt, es gibt nur einen Herr. Und dieser Herr vereint die Gemeinde, weil es ist die Gemeinde des Herrn. Und ihn beten wir an. Alle Gläubigen haben einen und denselben Herrn. Sie alle unterstehen seiner Autorität, ihn zu lieben und ihm zu dienen und ihn sich mit Haut und Haaren hinzugeben. Das ist unser Vorrecht. Das hat Christus für uns erworben. Was für ein Segen für eine Gemeinde, wenn dieser eine Herr, der Dreh- und Angelpunkt, ja, der Mittelpunkt ist, da ist alles auf ihn hingerichtet. Er kann seine Verheißung wahrmachen und in die Mitte derer kommen, die in seinem Namen versammelt sind. Matthäus 18, 20. Er ist es, zu dem wir uns versammeln. Alle unterstehen seiner Autorität. Jeder Dienst wird aus Liebe zu ihm an den Geschwistern oder Mitmenschen getan, ob in den Zusammenkünften oder im übrigen Miteinander der Geschwister oder in der Verkündigung des Evangeliums. Alles, was wir machen, ist immer im Blick auf diesen einen Herrn, dem wir gehören, dem wir dienen, dem wir gefallen wollen und der das Recht hat, das zu tun in unserem Leben, was er will. Das brauche ich nicht hersagen. Dann kann ich sagen, Papa, kann ich sagen, Daddy, dann kann ich sagen, was weiß ich, was ich sagen will. Nur nicht das Wort Herr. Weil sobald ich das ausspreche, dass er Herr ist, hat er Bestimmungsgewalt und Bestimmungsrecht. Bestimmungsrecht ist gut, aber wenn er Bestimmungsgewalt hat, ist für mich noch besser. Ich sehne mich danach, dass seine Bestimmungsgewalt in meinem Leben sich offenbart. Geht euch das auch so? Ich sehne mich danach, dass sein Herrsein in dieser Welt klargestellt wird, dass das aufgestellt wird. So wie im Römischen Reich. Alle, überall, wo die hinkamen, haben sie ihr Ding dahin gemacht. Puff, Römisches Reich. Und so wünsche ich mir, dass seine Herrschaft noch mehr aufbricht. Danach habe ich Verlangen. Wo sich die Herzen der Gläubigen um den einen Herrn drehen, sind sie auch füreinander besorgt, wodurch ihre echte und aufrichtige Zuneigung zueinander zum Ausdruck kommt, wie in diesem Dreieck. Das ist das, wo man sich aufmacht, hinbegibt zu dem einen Herrn, da kommen wir noch viel enger zusammen. Was für ein Vorrecht ist es, ihm gemeinsam als Gläubige dienen zu dürfen. Durch die Zusammenarbeit werden Kräfte nicht nur addiert in der Gemeinde, wenn Christus sich dazustellt, sondern es wird sich potenzieren. Da kommt mehr raus, mehr als unsere Kraft beinhaltet, wenn er sich dazustellt. Dazu gehört aber ein gewisses Maß an geistlicher Reife, dass man einander Freiheit gibt, dass jeder auf seine Weise dem Herrn dient und das trotzdem in Einheit. Da, wo Jesus der Herr ist, hört es auf, dass man übereinander herrscht. Und dann sagt er, ein Glaube. Ein Glaube. Hier ist Glaube als Glaubensgut zu verstehen, den wir miteinander teilen. Er gründet auf das Wort Gottes allein. Der christliche Glaube fußt einzig und allein auf dem Wort Gottes und dem Geist Gottes. Und darin hat Gott sich offenbart. Dieser Glaube beruft sich auf dem Wort Gottes und geht dann weiter in der Kraft des Geistes. Im Neuen Testament hat sich in seinem Sohn Jesus Christus er sich gezeigt als liebender Vater und sich so offenbart und hat sich durch das Blut seines Sohnes, hat Gott sich ein Volk erworben. Und dieses Volk wird jeden Tag größer. Dieses Volk wird jeden Tag größer. Und ich wünsche mir, dass das Volk Gottes jeden Tag in unserer Stadt größer wird. Einen mehr für Jesus, jeden Tag. Dieser Glaube an Jesus Christus und seinem Wort, das macht uns aus. Das bringt den Unterschied. So wie Petrus es bekannte, auf dein Wort hin fahre ich noch einmal raus mit dem Boot. Weil du das gesagt hast, weil du zu mir geredet hast, mache ich das. Der Glaube der Gemeinde ist ein übernatürliches Ereignis. Darum sucht die Gemeinde den Willen Gottes und will tun, was er sagt. Das Ganze wird versiegelt in dieser einen Taufe. Es hat im Lauf der Geschichte heftige Auseinandersetzungen über das rechte Taufverständnis gegeben. Es gab Tote um Jesu Willen, weil sie diese Taufe erkannt haben. Dabei ist die Taufe so ein wichtiges Ereignis, mit der jeder Christ den Weg der Nachfolge beginnt. Die Taufe ist ein Bild des Todes. Man lässt sich auf den Tod Jesu Christi taufen. Und die Taufe ist ein sichtbares, mein sichtbares Bekenntnis meines Glaubens an Jesus Christus. Der Gläubige ist nun mit ihm begraben worden durch die Taufe. Er zieht einen Schlussstrich unter sein früheres Leben und bekennt, das war vorher und jetzt bekenne ich mit meiner Taufe, das ist nachher. Das tue ich im Vertrauen auf dem Wort Gottes. Das tue ich, weil Gott das sagt. Und die Taufe ist zugleich das Begehren von Gott, fortan mit gutem Gewissen Christus nachzufolgen. 1. Petrus 3, 21. Die Taufe erinnert uns daran, dass wir mit Christus gestorben sind. Das ist eine Wahrheit, die es tagtäglich zu verwirklichen gilt. Und ich habe Baptisten kennengelernt, die haben gesagt, ja, jetzt ist er getauft. Ah, das ist wie wenn das Navigationsgerät sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Da ist doch mein Ziel nicht erreicht. Ich sage immer, nach der Taufe kommt kein Punkt. Nach der Taufe kommt ein Doppelpunkt. Das will ich leben. Das habe ich zu leben. Das ist nicht ein Ereignis, wo ich sage, ja, vor 35 Jahren, da wurde ich getauft und das war damals so schön. Aber heute, ich will heute weiter sein als vor 35 Jahren und will das leben, dass ich sage, ich habe meinen Menschen, alten Menschen gekreuzigt. Ich bin auf dem Weg zu dem neuen Jerusalem. Ich bin auf dem Weg zu dem neuen Christus. Mehr von ihm und weg von dem Alten. Das bedeutet das. Und das sind wir alle als Gläubige gefordert. Und auch hier gilt, es gibt nur eine Taufe. Und jetzt, ihr Lieben, kommt das Finale. Jetzt kommt das Schönste. Ein Gott und Vater aller. Als krönender Abschluss dieser Aufzählung, was Gläubige gemeinsam haben, spricht der Apostel von dem einen Gott und Vater. Er ist Gott und Vater nur der Gläubigen. Wie soll ich zu Gott Vater sagen, wenn ich nicht sein Kind bin? Ist eigentlich logisch, oder? Gerade wenn Leute immer sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind überhaupt nicht alle Kinder Gottes. Wir leben getrennt von Gott. Aber wenn wir Christus annehmen, dann werden wir zu seinen Kindern. Und dann dürfen wir sagen, dann muss ich nicht mehr Gott sagen. Dann darf ich sagen, dann werde ich aufgefordert. Jesus hat uns den Vater gezeigt. Und hat gesagt, wir dürfen in diesem Vater, in dem Namen des Vaters beten. Und dann sagt er, wir dürfen jetzt, wir müssen nicht mehr Gott sagen oder was Gott heilt oder was weiß ich. Wir dürfen sagen, Abba, also Papa, Abba, lieber Vater. Das ist Beziehungswort, das ist Beziehungsanrede. Ja, das wäre, wenn meine Kinder sagen, guten Morgen, Herr Schwarz. Ja, oder... Ich liebe es, wenn meine Kinder mich mit Papa anreden. Wenn ich irgendwo bin in einer Menge und ich höre das Wort Papa, dann drehe ich mich immer um, weil ich bin ein Papa und denk dann immer, es ist einer von meinen Kindern. Ja, und wir haben so einen Slogan, dass die Kinder mich auch immer erkennen. Ja. Jeder Gläubige darf zu Gott sagen, mein Vater. Gepriesen sei der Vater, sei Gott, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Somit eröffnet Paulus den Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott, das heißt, er ist Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da merken wir können das nicht trennen. Gott ist immer unser Gott gewesen. Doch erst nachdem wir uns bekehrt haben und das ewige Leben empfangen haben, ist dieser Gott jetzt auch unser Vater. Jetzt werden wir aufgefordert, aber lieber Vater zu sagen und mit ihm, ihn so im Gebet anzusprechen. Hier geht es darum, dass wir alle diese Beziehung zu unserem Gott und Vater haben. Und das ist ein starker, einigender Faktor, wenn wir als Christen in der Gemeinde Gott als Vater nennen, weil dann sind wir seine Kinder. Und ich glaube, in jedem Alter, wo man Eltern ist, hält man es nicht aus, wenn die Kinder sich fetzen. Stimmt das? Sobald der eine 3 ist und der andere 2 und die streiten sich, dann könnte man sagen, ja, lass nur alles, ist egal, die Wunden heilen wieder und ich habe noch Nähzeug da, lass sie das ruhig machen und man kann auch mit einem Arm leben, ist nicht so schlimm. Nein, du wirst immer dazwischen gehen. Du wirst immer dazwischen gehen und sagen, hört auf zu streiten. Ja, oder wenn sie älter sind, dann sagt man, hört doch auf. Und du als Eltern denkst du, du hast alle Recht der Welt, den Kindern zu sagen, dass sie aufhören sollen zu streiten, oder? Oder sagst du, da mische ich mich nicht ein, halt mich raus. Hältst du das aus? Ich halte es überhaupt nicht. Du hältst es sowieso nicht aus. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Vater, der besorgt ist um seine Kinder und er liebt es, wenn sie in Einheit zusammenkommen, wie es in dem Lied heißt. Das ist eigentlich ein Psalmzitat. Er ist höchste Autorität. Er will in uns, durch uns und durch uns wirken und er wohnt sogar in den Gläubigen durch seinen Geist. Diesen Gott beten wir als Gemeinde an, weil wir ihn lieben. Was für ein Vorrecht als Gemeinde. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung halten. Johannes 14, 23. Ist das nicht wunderbar? Wir wohnen zusammen. Wir wohnen alle in einem Haus. Ja. Meine Frau sagt auch mal, Michael, wäre es nicht toll, wenn wir mit den ganzen Kindern in einem Haus wohnen würden? Genau. Das ist in der Familie vielleicht schwierig. In der Gemeinde tun wir das. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, die Einheit des Geistes zu bewahren und schon jetzt den Segen zu erfahren, der damit verbunden ist. Was für eine Freude wird das für den Vater sein und er wird dadurch geehrt. Und die Einheit der Gemeinde spiegelt dieses Anliegen Jesu wider. Einheit in der Gemeinde lässt die Gemeinde nach innen und nach außen hin wachsen. Gott segnet Gemeinden, die diese Einheit im Geist bewahren. Wie sehr Jesus daran lag, dass seine Jünger einander lieben und dadurch ein Zeugnis für die Welt wären, wissen wir aus den Worten, die er zu seinen Jüngern sprach. Und damit schließe ich. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. Amen. Einen Moment noch, ich möchte noch unseren Stream verabschieden. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, dass wir heute Morgen auch, wenn ihr nicht direkt hier wart, dass wir darin im Geist eine Einheit gebildet habt. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und uns allen eine gute Woche. Danke. Ken, du sagst schnell was. Okay. Und wenn der Ken fertig ist, wollen wir erst noch eine knackige Gebetsgemeinschaft haben. Und dann geht's weiter in den Lobpreis.
Micha, vielen, vielen Dank. Ich wollte nur etwas sagen. Ich habe auch Epheserbrief gelesen, so Epheser 4, 14. Ich habe so ein Gleichnis. Ich finde es sehr wichtig. Natürlich, jeder hier bildet der Körper Gottes. Wir sind eine Gemeinde. Und jeder hat bestimmte Fähigkeiten. Und Paulus hat auch gesagt, dass wir sollten nicht wie Kinder sein und immer wieder unsere Meinung ändern, weil irgendjemand anders was Tolles gesagt hat. Und ich habe gestern einen Hexenschuss gekriegt. Ich finde, das ist das richtige Wort. Ich habe am Körper und hier unten gibt es ein Problem. Und natürlich, meine Bandscheiben haben gestern mit Jonathan gesprochen und gesagt, hey, du hast einen besseren Körper. Und er sagt, ja, komm zu mir, es ist viel besser hier. Ich trainiere viel mehr, ich kenne mich auch aus mit diesen Gelenken. Komm einfach zu mir, es ist viel besser. Aber was er nicht weiß, ist, vielleicht hat er irgendwelche andere Herausforderungen in dem Körper. Und wie gesagt, er hier unten, er hat nicht bemerkt, gestern habe ich den ganzen Tag massiert, so diese Hand hat massiert. Das Herz hat weiterhin Blut dahin gegeben, die Nieren haben das Blut auch gereinigt, sodass hier in die nächsten paar Tage, dass es besser wird. So, wir sind ein Körper, unsere Gemeinde, es wird immer wieder Probleme geben, das gehört zum Leben, aber wenn wir zusammenbleiben und einfach durch Liebe, durch dieses Massieren oder einfach weiterhin das machen, was man machen sollte, dann bleiben wir stark. Das war mein Gleichnis. Ich habe auch gedacht, vielen Dank, wir kommen nicht zu dir, Jonathan. Wir bleiben hier bei mir. Es ist auch schön hier, weil irgendwann sind die Schmerzen weg und das Körper ist dann wieder heil. Aber einfach weiter beten, auch wenn es Probleme gibt, das ist gut, das macht man stark. Aber ich liebe euch und wir sind eine Gemeinde, ein Körper und bleib einfach im Gott. In Jesus. Danke.